Ihr hört Pommesgabel,
den Podcast von powermetal.de.
Hell yeah!
Oh, ey, beim 10. Take. Puh, endlich.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Dies ist eine neue Folge Pommesgabel, der Podcast von powermetal.de, und es ist schon wieder soweit. Wir sprechen über den nächsten Soundcheck. Insgesamt 24 Alben waren im Topf, die meine beiden lieben Kollegen Marcel. Hallo Marcel.
Hallihallo.
Und Jakob. Hallo.
Hi.
gehört haben. Es sind ein paar bekannte Namen wieder dabei gewesen. Nicht so wie in der letzten Runde im März, wo es doch ein bisschen dürftig war mit großen Namen, nachdem wir so verwöhnt worden sind im Januar und Februar. Sieht das aber jetzt schon wieder echt gut aus. Und ja, es geht auch direkt mit dem großen Namen los, wenn wir dann gleich starten. Sagt erstmal so allgemein, wie fandet ihr den Soundcheck, die 24 Alben?
Sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wir haben, wie du schon gesagt hast, sehr große Namen dabei, auch Namen von größeren Bands, die eventuell nicht in erster Linie zu powermetal.de passen würden, aber trotzdem eigentlich ganz gut abgeschnitten haben. Und ansonsten wieder viel zu entdecken. Die Spannbreite der einzelnen Genres war wieder sehr, sehr vielfältig. Ja, ich kann sagen, ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Soundcheck. Er hat sehr großen Spaß gemacht. Noch ist zu sagen, dass er auf jeden Fall noch mehr Freude bereitet hat als die letzten drei Soundchecks, tatsächlicherweise. Hm. Wie war es denn bei dir, Jakob?
Kann ich bestätigen. Tendenz ist steigend. Also ich habe auch echt nicht so tief in die Notenkiste greifen müssen. Und es waren echt alleine drei Alben von meinen Lieblingsbands dabei. Also ganz cooler Soundcheck auf jeden Fall.
Das stimmt. 5 ist bei euch beiden die schlechteste Note, die ihr vergeben habt.
Das war schon mal weniger.
Ja, durchaus.
Und für mich auch als Freund des Optischen, ich habe in diesem Soundcheck tatsächlich mein Artwork des bisherigen Jahres gefunden. Dazu später gerne mehr.
Da bin ich sehr gespannt, was das ist. Es ist auch so vom Stilmix her sehr interessant gewesen diesmal, finde ich.
Oh ja,
sehr breit. Verschiedene Genres. Ja. Ja, aber nicht so klebrig dieses Mal wie letztes Mal. Mhm. So viel sei schon verraten.
Wie schon gesagt, sehr abwechslungsreich, und es gab auch so ein bisschen positives Streitmaterial, wo man dann auch intern mal geguckt hat, okay, es gibt jetzt nicht alle Kollegen, die genauso abgestimmt hätten. Das war sehr spannend.
Mhm. Das stimmt. Aber ihr seid wieder erstaunlich nah beieinander.
Wir lieben uns auch.
Ja. Das geht so nicht weiter. Ihr müsst euch besser mit den Würfeln absprechen.
Wir müssen uns besser zoffen.
Good Cop, ja. Bad Cop.
Genau. Fangen wir an mit dem 5. Platz.
Gerne.
Starten wir mit Trommelwirbel.
Brrr.
The Offspring. The Offspring, Let the Bad Times Roll. Das am 16.04. rauskommt. Übrigens, wenn diese Soundcheck-Folge erscheint, sind viele der Alben auch schon erschienen, über die wir jetzt sprechen. Also könnt ihr dann gleich nach der Folge in die Alben reinhören, die ihr hier interessant fandet. Nur als kleiner Tipp. The Offspring, Let the Bad Times Roll ist das 10. Album oder das 10. Studioalbum und das erste Studioalbum nach fast 9 Jahren, also Days Go By, ist 2012 erschienen. Es ist dafür aber auch ziemlich kurz geworden. Also die 12 Tracks haben nur eine Spielzeit von 33 Minuten. Und es ist das erste Album mit dem Bassisten Todd Morse, der Greg Kay 2019 schon ersetzt hat und jetzt eben das erste Mal auf Platte zu hören ist. Zu dem Titeltrack gibt es ein Video, das so ein bisschen Corona-Humor mitbringt, mit so Klopapier in der Ecke. Alle sind zu Hause. Irgendwo sieht man mal so eine überdimensionierte Küchenschabe mit einer Maske. Da sind Aerosole und Viren zu sehen. Und ja, alle ProtagonistInnen in diesem Video gehen irgendwelchen Süchten nach. Also Gaming, Tabletten, Smartphone. Ja, ist ganz sehenswert. Schaut es euch mal an. Und jetzt übergebe ich auch schon an euch. Ihr seid ja beide ganz große The Offspring-Fans. Bei Jakob waren es 7,5 Punkte, Marcel bei dir 8,5. Schieß doch mal los.
Okay, ja. So beginnt mein Lieblingssong von The Offspring, All I Want. Und bei keiner anderen Band kommen Kindheitserinnerungen so stark zum Vorschein bei mir wie bei The Offspring. Ich denke mal, da spreche ich dann auch für Jakob.
Oh ja.
ich damals dann eben mit meinen besten Kumpels Tony Hawk oder Crazy Taxi gezockt habe und dabei diesen College Punk gehört habe.
Ich dachte gerade, Tony Hawk war dein bester Kumpel.
Das wäre schön.
Imaginär.
Ah, Tony. Und ja, ein Best of the Offspring könnte den perfekten Soundtrack meiner Kindheit und meiner Jugend widerspiegeln. Und auch Days Gone By war allen voran mit Divided by Zero ein richtig tolles Album vor einigen Jahren, das im direkten Vergleich zu Splinter Smash oder Conspiracy of One natürlich ein bisschen das Nachsehen hatte. Und das aktuelle Album ist zugegeben nicht das beste The Offspring-Album, sondern gehört so in der kompletten Diskografie eher zum oberen Mittelfeld. Aber es ist das richtige Album zur richtigen Zeit. Inmitten der Corona-Pandemie solch ein Nostalgie-Album mit der Stimme Dexters herauszubringen, obwohl seine Vocals komisch abgemischt sind, was mich anfangs ein bisschen erschrocken hat. Aber wenn man die ersten Songs gehört hat, gewöhnt man sich sehr, sehr schnell daran. Und die erste gleichnamige Single, von der du geredet hast, ja, daran musste ich mich dann auch erstmal gewöhnen. Ich musste auch erstmal diesen Song 2 oder 3 Mal hören. Doch dann fängt dieses Feeling an und dann kommt man auch sehr, sehr gut in dieses Album rein. Partytauglicher, gute Laune, Party, Pop, Punk, Rock, wie auch immer. Wie Coming For You oder Hassan Shop trifft auf nachdenkliche Töne wie Behind Your Walls oder auch coole Sample-Ideen wie in Army of One. Also wir haben auch wieder eine sehr, sehr abwechslungsreiche Platte, auch dank The Hall of a Mountain King, des Intermezzos oder auch des etwas ruhigen Abschluss Gone Away. Also mir hat diese Platte unheimlich großen Spaß gemacht und wenn man sich die Mühe macht und ihr etwas mehr Zeit gibt als gewohnt, ich meine bei knapp 33 Minuten Spielzeit und bei der einzigen Jugendliebe The Offspring macht man das gerne, dann hat man wirklich ein sehr, sehr schönes Album in der Hand. Oder Jakob?
In der Tat. Ich kann auch total verstehen, warum du 8,5 Punkte gegeben hast. Aber ich merke, je mehr mir eine Band am Herzen liegt, desto kritischer werde ich auch. Und deshalb habe ich 7,5 gegeben. Aber es ist ja auch wirklich keine schlechte Note.
Für deine Verhältnisse.
Ja, und ich habe das halt auch wirklich ein bisschen geguckt, so auch im Vergleich zu anderen, zur Offspring-Diskografie. Ja? Also ich finde, man muss schon sagen, es hört sich jetzt erstmal hart an, ja. Also ich finde schon, es ist eigentlich das schlechteste Album bisher. Aber es muss jetzt nicht, es heißt aber nicht, dass es ein schlechtes Album ist. Ich weiß, es ist kompliziert, aber ich habe im Zuge dieser Veröffentlichung wirklich die ganze Diskografie nochmal gehört. Und insbesondere die letzten beiden Alben, Splinter und Days Gone By, sind da wirklich sehr positiv aufgefallen. Ich hatte die überhaupt nicht so gut abgespeichert, aber es sind richtig tolle Alben, vor allem Splinter. Fantastisch.
Ich fuhr damals so ein bisschen auf Hit That ab.
Ja.
Das war so ein richtig poppiger Punk. Absolut. Und
ja, also,
tagelang gehört.
Hit That ist auch, wenn man ehrlich ist, eigentlich so der letzte richtig starke Hit von denen, ne? So, muss man schon sagen. Auch, also, Let the Bad Times Roll kommt da bei weitem auch nicht ran. Auch den fand ich auch anfangs ein bisschen komisch. Dachte ich, oh Mann, ist ja sehr poppig, ganz komisch produziert, fand ich auch. Nicht nur der Song, auch das ganze Album mit dem Gesang, was du erwähnt hast, fand ich auch ein bisschen merkwürdig, sehr in den Vordergrund gemischt. Aber die wollten halt wohl auch ein bisschen mehr so in diese, ja, poppige Richtung gehen, sag ich mal. Obwohl auch wirklich ein paar Punkrock-Kracher drauf sind, ne? Wie das erwähnte Hassan Chop oder Opio Diaries oder der Opener This Is Not Utopia. Richtig schöne Punkrock-Songs drauf, sag ich mal, die auch wirklich ja, auf jedem Album irgendwie drauf müssen und früher auch mehr drauf waren als jetzt. Und es ist auch, habe ich in der Trimesterfolge in unserem Rückblick auf das Quartal ja schon gesagt, wo ich vorausgeblickt habe, was noch kommt. Da habe ich ja schon gesagt, das Album ist mehr eine, wie soll ich sagen, eine Zusammenfassung der letzten 9 Jahre, weil die Songs, die da drauf sind, die kennen viele Offspring-Fans schon, ja. Also ich sag mal, The Opiate Diaries, der ist unter einem anderen Titel bekannt schon live gespielt worden. Oder We Never Have Sex Anymore. Das wurde auch sogar schon mal als Video veröffentlicht und dann aber wieder runtergenommen. Coming For You wurde auch schon vor, ich glaube, 5 Jahren veröffentlicht. Also es ist auch ein bisschen, soll ich sagen, ein bisschen Resteverwertung. Gone Away als Piano-Version ist nett, brauche ich aber ehrlich gesagt nicht unbedingt, weil die aktuell oder die Originalversion von 97 immer noch sehr berührt, finde ich. Und auch The Hall of the Mountain King, da war ich ein bisschen sauer fast. Diese eine Minute, dieses Riff runternudeln, was soll das? Irgendwie ein netter Joke, aber meine Güte, wir wissen, dass Noodles ein guter Gitarrist ist und dieses Riff spielen kann. Also diese Minute hätte sie sich irgendwie auch sparen können. Da habe ich ein bisschen den Eindruck, sie wollten noch die 33. Minute voll kriegen.
Da, darum auch runtergenudelt.
Ja. Genau. Ja, also darum bin ich da ein bisschen kritisch auch tatsächlich. Es ist eine kleine Mogelpackung, wenn man ganz ehrlich ist. Ja, weil wirklich vieles Reste wiederverwertet wurde oder neuen Namen gekriegt hat. Aber trotzdem ist es einfach eine Herzensband und Dexter ist einfach ein toller Sänger nach wie vor, der ja ganz viel Nostalgie heraufruft. Und der beste Song ist, hast du auch erwähnt, lieber Marcel, Behind Your Walls. Finde ich super. Ist ein bisschen nachdenklicher, der Song. Melancholischer, toller Text. Richtig cooler Song, finde ich. Das ist mein Hit auf dem Album.
Wie weit ist das Album denn vom Debüt entfernt? Also wie ist so die Weiterentwicklung, wenn man das mal so... Der 10. Album ist ja so, ne? Da kann man ja mal einen Blick zurückwagen.
Also das erste Album ist noch sehr roh. Das hat auch noch nicht wirklich viel mit Pop-Punk zu tun, nee, sondern das war wirklich ziemlich harter Punk-Rock.
War mit Garagen-Punk so richtig, ne?
Absolut. Noch ein bisschen düsterer, ein bisschen rauer. Ja. Und der wurde dann so ein bisschen auch durch MTV und durch Self-Esteem so ein bisschen glatt gefeilt. Und ja, die in Anführungszeichen poppigsten Alben, das waren auch dann irgendwie die erfolgreichsten, wie beispielsweise Splinter. Aber auch selbst auf den Alben waren ziemlich coole Punkrock-Songs, also wirklich reinrassige Punkrock-Songs da drauf und haben mir auch sowohl in der poppigen als auch in der punkrockigen Version immer sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt primär an der Stimme von Dexter lag, aber es sind halt Kindheitserinnerungen. Und es ist so, wie wenn man nach so vielen Jahren irgendwie den alten besten Freund, nennen wir ihn mal Tony Hawk, wieder in der Stadt trifft und da geht einem irgendwie das Herz auf. Mhm. Und genau das ist es jetzt eben mit dem Album. Mhm.
Ja, also es ist halt lustig, wenn man mal die Geschichte so ein bisschen nachverfolgt. Also das erste Album, The Offspring, das wurde ja tatsächlich erst 95 ja wieder veröffentlicht. Also das wurde eigentlich erst gar nicht veröffentlicht. Ne? Das erste Album war eigentlich Ignition und dann kam The Offspring, das aber eigentlich schon das ältere Album war, verstehst du? Und man hört auf jeden Fall schon Dexters Stimme, die war damals schon sehr charakteristisch, aber nicht so facettenreich, nicht so, ja, er wusste einfach noch nicht, was er da macht, sag ich mal, ne? Und das Songwriting war auch nicht so prägnant, noch nicht so radiotauglich, also ist schon eine Entwicklung auf jeden Fall. Aber gleichzeitig merkt man aber auch schon am Anfang an, im Vergleich zu jetzt, wer da musiziert. Also es ist jetzt nicht, dass das irgendwie eine 180-Grad-Wendung gemacht haben, finde ich auch nicht.
Also kann man damit durchaus auch einsteigen in The Offspring?
ja. Tja, das ist eine gute Frage. Also ich würde tatsächlich mit Americana oder Ixnay on the Hombre anfangen. Das sind für mich einfach die Offspring-Platten, die sie, ja, und die Musik, die sie dann auch später verfolgt haben, haben sie da richtig initiiert. Davor war es halt noch ein bisschen rauer mit, auch selbst Smash war ja noch relativ rau produziert auch, ne? Also, mit Anfang, also vielleicht kann man das Album kaufen und gleichzeitig dann noch eines der beiden genannten von mir.
Das ist klar. Oder wirklich eine Best-of.
Ja, gibt's ja auch schon ein paar.
Gibt's auch schon ein paar. Du hast ja vorhin gesagt, dass dieses aktuelle Album die letzten 9 Jahre quasi repräsentiert und eine Best-of repräsentiert eben die letzten Alben.
Ja, das stimmt.
Ja, und insofern, wenn man sich jetzt beide dann parallel holt, wenn man von The Offspring warum auch immer noch nie was gehört hat, dann ist man, glaube ich, ganz gut bedient.
Okay. Platz 4. Ich muss schon mal vorwarnen, diese Soundcheck-Folge wird geprägt sein von krassen Stilbrüchen von Platzierung zu Platzierung.
Jetzt kommt die Balladenband, stimmt.
Genau, wenn man sich das mal so durchguckt. Es wird jetzt höchst balladesk mit Cannibal Corpse und dem Album Violence Unimagined, das am 16. April auch erschienen ist. Es ist das 15. Album von Cannibal Corpse, das 15. Studioalbum. Und darauf sind 11 Songs. Das ist das erste Album nach Red Before Black, das 2017 erschienen ist. Und ja, Cannibal Corpse gibt es schon ganz schön lange. 1988 ist die Band gegründet worden. Und ich weiß nicht, ob es das ist, was du erwähnen möchtest als dein Artwork des Jahres bisher. Aber auf jeden Fall ist es auch wieder ein sehr spannendes Cover-Artwork geworden. Ich kann mich erinnern, dass Cannibal Corpse durchaus schon mal detailliertere und ja so landschaftsartigere Cover hatten. Dieses Mal sieht man eben ein Monster und nicht viel mehr, also das Gesicht dieses Monsters.
Wenn ich dich da
das ist ja nur das offizielle Cover.
Ja, das ist das indizierte Cover, ne? Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Originalcover eigentlich. Ja, und das Originalcover ist, denke ich mal, wie bei den anderen eben auch beigefügt. Gibt es sogar in der Special-Version als Flagge. Als riesige Flagge. Das ist schon ein bisschen krass, dann, sich das so.
Schon schön über den Küchentisch.
Schön, ne? Genau.
Wenn die Großeltern zum Kaffee kommen.
Genau. Das ist ja schon die zensierte Version, vielleicht nicht so ganz. Naja, egal. Auf jeden Fall, Cannibal Corpse ist ja auf dem Konzert immer ein geiler Moshpit. Und ich finde, wenn man Cannibal Corpse alleine hört, dann ist das so Kopf zu und Headbang. Und was anderes geht dazu eigentlich nicht. Also dazu taugt es immer, dazu taugt jeder Cannibal Corpse Song. Es ist schöner, solider, klassischer Death Metal. An den Trademarks ändert sich für gewöhnlich nichts bei Cannibal Corpse. Und wir haben eben schon kurz über Zensur und so weiter gesprochen. Bei Cannibal Corpse ist ja immer die Frage, hat diese Scheibe das Potenzial, indiziert zu werden? Was meint ihr dazu? Marcel, du hast 9 Punkte gegeben. Jakob, du hast 8 Punkte vergeben. Jakob, fang an.
Tja, also erstmal auf deine Frage, ob es das Potenzial hat, indiziert zu werden. Also das Cover ist es ja schon, das ganze Album denke ich mal nicht. Ich glaube, da wissen die jetzt einfach, worauf sie achten müssen. Mhm. Ich glaube, das wird nicht passieren.
Die Welt ist ja auch eine andere inzwischen.
Genau, das stimmt. Und mittlerweile dürfen sie ja auch wieder einige Songs spielen, die sie früher nicht durften. Auch in Deutschland. Ja, aber meine Güte, was soll ich sagen? Also wirklich 30 Jahre und immer noch das Maß aller Dinge im Death Metal, ne? Da kann man echt nur sagen, Chapeau. Also es ist unglaublich, die hauen wirklich regelmäßig immer wieder neue Alben raus. Und ich habe es auch schon in der besagten Trimesterfolge auch erwähnt. Das ist ein bisschen so die Iron Maiden des Death Metal, weil sie sich, ja, wie soll ich sagen, immer nur marginal ändern. Sie drehen ein paar Rädchen, mal ein bisschen mehr Groove, dann mal wieder mehr Soli, dann ein bisschen mehr Geschwindigkeit, dann wieder andere Gesangspattern ein bisschen. Also wenn man die Band so verfolgt, merkt man, dass die immer minimal was verändern. Aber das bringt halt wirklich die Abwechslung, die jedes Album irgendwie ein bisschen besonders macht. Und ich glaube, darum halten die sie auch schon so lange. Ja, und ich muss sagen, Cannibal Corpse ist wirklich wie The Offspring, lustigerweise, einer meiner Lieblingsbands. Einfach, weil ich die sehr früh schon kennengelernt habe. Ne? Also mein erstes The Offspring-Konzert war 99. Und Cannibal Corpse habe ich 2002 kennengelernt, also gar nicht viel später, mit der Gore-Obsessed-Scheibe. Und ich muss sagen, dass ich durch Cannibal Corpse tatsächlich das Wacken kennengelernt habe. Warum? Weil auf ihrer Internetseite damals stand, dass sie in Wacken spielen und da stand daneben Near Hamburg. Und dann dachte ich, die spielen Near Hamburg, wo ist denn das? Und dann habe ich gesehen, ach, das ist ein Festival, ach was. Und da war ich tatsächlich auf meinem ersten Wacken 2002 und habe Cannibal Corpse da gesehen. Da war ich noch nicht mal 16. Das war schon jetzt echt lange her, ey. Aber immer noch in guter Erinnerung. Das Interessante ist auch, dass Cannibal Corpse mit jedem Album, die sie zuletzt veröffentlicht haben, finde ich, zumindest die letzten 3-4 Alben, der Sound wird immer ein bisschen giftiger, ein bisschen kantiger. Der Neuzugang Erik Rutan an der Gitarre ist eine gute Wahl. Es gibt tolle Soli. Der Erik Rutan hat ja auch schon die Alben gemischt vorher und ist auch bekannt von Morbid Angel und Hate Eternal. Also es ist wieder irre tolle Gitarrenarbeit, das habe ich bei Cannibal Corpse immer sehr geschätzt. Aber ich muss echt nochmal Respekt zollen an den Drummer Paul Marczukiewicz. Ich habe es falsch gesagt bestimmt, also Paul, Drummer Paul. Er ist nämlich wie alle schon in den 50ern, er ist 52 Jahre. Und ich finde das einfach Wahnsinn, was der da noch abzieht. Ne? Also das ist einfach ein irre physischer Job, den er da macht. Und es ist wirklich richtig tolles Drumming, was er da liefert. Ja, der Hit heißt Surround, Kill the War. Was ein geiler Song. Absoluter Death-Metal-Hit. Aber ich finde wirklich, die schaffen es mit jedem Song, einen eigenen Stempel aufzudrücken. Es wiederholt sich wirklich kein Song. Es gibt keinen Song, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt wirklich das Gleiche, nur minimal verändert. Nee, jeder Song hat wirklich einen eigenen Charakter. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde bei Cannibal Corpse und das auch schon lange, ist, dass der Bassist Alex Webster, der ja wirklich ein Monster am Bass ist, wirklich eine prominente Rolle bekommen könnte. Also man hört den Bass zwar gut, aber ich würde mir echt auch gerne wünschen, irgendeinen Song, der mit einer, weiß ich nicht, mit einer Schlagzeug-Bassstrophe arbeitet oder so, oder mit einem geilen Bass-Solo daherkommt. Wirklich ein längeres und nicht nur so kurz wie bei Elmer Smash Trace oder so. Das finde ich richtig cool.
Ist ja auch das einzig verbliebene Gründungsmitglied oder der Schlagzeuger auch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber er ist auf jeden Fall ein Gründungsmitglied.
Er ist auf jeden Fall, ja.
Genau, und der Paul ist auch der Gründungsmitglied. Genau. Ist auch ein Gründungsmitglied, ja.
Stimmt. Ja, stimmt. Genau, aber wenn man mehr Action vom Bassisten hören will, kann man Blotted Science hören. Instrumentalprojekt, die es mittlerweile auch nicht mehr gibt, aber da hört man auf jeden Fall ein bisschen mehr Action. Ja, also darum 8 Punkte für dieses wirklich tolle Album.
Marcel, bei dir waren es 9 und du hast aber nicht mal die Höchstnote gegeben. Die kam von Michael Meyer mit der glorreichen 10.
Ich kann aber Michael sehr, sehr gut verstehen. Und ja, der Corpse Grinder hat wieder einen richtig dicken Hals und schmettert wieder die richtig fiesen Lyrics in die Ohrmuscheln. Ich habe in meiner Rezension geschrieben, sie packen sich das Coronavirus, reißen ihm die Gedärme heraus, das Fell über die Ohren, die Haut bei lebendigem Leibe herunter, drehen die Überreste durch den Fleischwolf und ab geht's aufs Frühstücksbrötchen. Und im Endeffekt ist dieses 15. Cannibal Corpse Album genau das, was man sich halt im Vorfeld vorgestellt hat. 2 Songs, die wurden ja auch schon im Vorfeld ein bisschen prominenter abgespielt. Aber Violence Imaginate ist einfach ein wahnsinnig gutes, typisches Florida Death Metal Album. Das, was du auch schon gesagt hast, Jakob, also Surround Kill Devour ist ein hammergeiler Ohrwurm, könnte auch der Death Metal Song des Jahres werden. Aber ich finde auch Follow the Blood ziemlich gut und Overtured, genauso wie Slowly Sawn. Das sind wirklich so meine herausragenden Stücke, die das Album auch, wie ich finde, als eines der abwechslungsreichsten, neuesten Cannibal Corpse Alben gestaltet. Und das Cover-Artwork, ja, man sieht auf dem offiziellen nur ein bisschen was von dem ursprünglichen Artwork. Das ursprüngliche ist wieder typisch Cannibal Corpse. Ja, das ist ein herrliches Schlachtfest. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Es gab natürlich jetzt auch mit beispielsweise Asphyx oder Memoriam auch Death Metal, der jetzt nichts mit Florida zu tun hatte, aber trotzdem gut auf die Moppe ging. Und ja, Cannibal Corpse liefern ab, was sie versprechen. Auf knapp 43 Minuten gibt's einfach nur Death Metal Vollbedienung, aber abwechslungsreich und vielleicht auch, was du auch gesagt hast, Jakob, ein bisschen galliger als auf dem Vorgänger Red Before Black. Insofern 9 Punkte, auch jetzt noch Tage später höre ich das Album super gerne und steht für mich auf einer Stufe mit Gallery of Suicide, Bloodthirsty oder Go-Obsessed.
Go-Obsessed!
Richtig gut! Richtig gut!
Es ist auch spannend bei diesem Album, wie die Noten so streuen. Also Thomas Becker hat 4 Punkte vergeben, Walter Scheurer 6. Dann gibt's von Raphael noch eine 6,5. Ja, und dann 8,5 zweimal, dann deine 8, Jakob, und eben die 10. Und damit kommt man im Soundcheck auf Platz 4. Wer sich das mal genauer angucken will, auf powermetal.de findet ihr natürlich die Tabelle mit den Einzelnoten, mit der Gesamtwertung am Ende und dem ein oder anderen Kommentar eines Redakteurs zu der jeweiligen Note. Platz 3 ist so die erste unbekanntere Band, über die wir jetzt sprechen. Und es besteht auch direkt Verwechslungsgefahr. Die Band heißt nämlich Wheel. Das Album heißt Preserved in Time und ist am 9. April rausgekommen. Und im vorherigen Soundcheck gab es ja auch schon eine Band, die Wheel hieß. Aber diese hier kommt aus Deutschland, genauer gesagt aus Dortmund. Es ist das erste Album, das diese Band seit 8 Jahren veröffentlicht hat. Da erschien nämlich Icarus. Und ja, Wheel spielen Doom Metal. Das ist nicht verwunderlich, dass nur 7 Tracks auf dem Album sind und sie somit auf knapp 50 Minuten kommen. Ich muss sagen, das Artwork ist ganz schön. Da sieht man eine langhaarige Person mit Blumen im Haar. Die hält eine fast abgelaufene Sanduhr. Und drumherum ist Ouroboros, also diese Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Der Hintergrund ist dunkelblau und das ganze Artwork ist eben eine Zeichnung. Ich finde den Gesang sehr melodisch für Doom Metal, also kommt ja auch das eine oder andere Mal schon vor, aber hier fand ich das sehr auffällig. Jakob, du hast die schlechteste Note von allen gegeben, eine 6,5. Es ist keine schlechte Note, ich weiß, aber es ist hier in diesem Fall die schlechteste. Marcel, bei dir sind es 7 Punkte gewesen. Ja, Marcel, was sagst du zu dem Doom Metal aus Deutschland?
Ich kannte den Vorgänger Icarus nicht und konnte recht unvoreingenommen in Preserved in Time gehen. Es ist ein grundsolides, gutes Album, was ich auch öfters auflegen kann, was jedoch ehrlicherweise meine Welt nicht in den Grundfesten erschüttert hat. Zwischenzeitlich hat es mich so ein bisschen an alte Candlemass erinnert, aber der Funke wollte einfach nicht so richtig überspringen. Und klar, die gefühlvollen, intensiven Soli passen auch sehr gut zu diesen schweren, langsamen Riffs. Aber ab und an habe ich dann doch ein bisschen auf die Uhr geguckt, weil die Songs echt lange gehen. Mir hat da so ein bisschen das gewisse Extra, dieses Mächtige und dieses Majestätische gefehlt, was ich jetzt beispielsweise bei Atlantean Codex oder eben Candlemass oder um jetzt ein anderes Genre zu nennen, Bathory kennengelernt habe. Freunde von Count Raven oder St. Vitus kommen komplett auf ihre Kosten. Bei mir hat es einfach nicht richtig Klick gemacht, um über diese 7 Punkte hinauszukommen. Jakob.
Yes.
Wie war es bei dir?
Ich wollte da schon fast einhaken, weil du hast gerade gesagt, dass du schon manchmal auf die Uhr geguckt hast, weil die Songs so lange gehen. Aber wenn du mal guckst, für Doom gehen die Songs eigentlich gar nicht so lang, nämlich nur 6 bis 9 Minuten. Das Problem ist aber, du hast vollkommen recht, sie wirken sehr lang. Und das ist mein größtes Problem mit diesem Album.
Ist das eine Kunst für sich oder ist das was Schlechtes?
Also, ich will das erklären. Also ich finde, es ist nämlich eine Kunst, im Doom einen Spannungsbogen zu bauen. Und dieses Album lässt da das Spannungsbögen leider vermissen. Also ich kann Platz 3 ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Für mich muss Doom irgendwie auch einfach ein bisschen mehr knallen. Also wenn ich an Doom denke, dann höre ich lieber Triptychon oder so, weißt du? Also wirklich, wo es ein bisschen mehr knallt und ein bisschen mehr Wumms hat.
Ja, weil für Wumms bist du bei Doom Metal, glaube ich, nicht richtig.
Gibt es aber.
Ja, das stimmt.
Ja, es ist dann mehr Doom Death Metal, ich weiß, ja, okay. Aber dann höre ich lieber so die alten Black Sabbath Sachen, wenn es so klassischer sein muss. Also wie gesagt, einmal die Spannungsbögen hier, die mir wirklich fehlen und die Songs irre lang erscheinen lässt. Und ich finde, der Gesang ist auch leider ein Schwachpunkt. Und je mehr gesungen wird, desto schwieriger ist es, weil die Töne nur halb getroffen werden. Also der Opener At Night They Came hat noch eine schöne Dynamik und einen coolen Groove mit diesem Offbeat. So geht es aber leider nicht weiter. When the Shadow Takes You Over ist schon sehr zäh. Der beste Track ist vielleicht noch After All, da hier eine prägnante Gesangslinie ist, auch wenn die etwas zittrig gesungen ist. Und hat aber ein starkes Riffing, was für mich das Album aber notenmäßig dann ein bisschen rettet halt, warum ich ja auch eine 6,5
eine sehr gute 6,5 genau,
sind dann doch wirklich, dass die Songs 6 bis 9 Minuten sind und nicht irgendwie 9 bis 12 Minuten. Weil noch längere Songs würden dieser Band nicht gut, also noch schlechter stehen. Also, dann lieber die Wheel vom anderen Soundcheck, obwohl ich die ja auch nur richtig so mit Maßen höre oder gut fand.
Ja, bei manchen hat die Scheibe aber ganz gut abgeräumt. Bei Raphael Peps zum Beispiel mit den 9,5, das ist die höchste Note.
Das wundert mich auch nicht. Das ist ganz, ganz typische Raphael-Mucke. Ganz, ganz typisch.
Ja, man lernt hier unsere Soundcheck-Redakteure ziemlich gut kennen. Den Musikgeschmack zumindest, wenn man unsere Folgen hat. Es kristallisiert sich ein Muster heraus. Jakob, kannst du dich daran erinnern, jemals einem Album 10 Punkte gegeben zu haben?
Ja. Wie aus der Pistole geschossen.
Also ich habe Jenga Boys.
Das wollten wir jetzt hier nicht erwähnen. Das war im anderen Magazin.
Nein. Ich dachte Frost, Pisse und Elend.
Review folgt.
Ah, tatsächlich? Warst du dich erbarmt? So.
Ich mach das.
Ja, also ich habe schon ein paar 10 Punkte gegeben. Also das erste, was mir jetzt einfällt, ist Hypnose. Das ist ja eine meiner Lieblingsbands, habe ich ja schon mal in der Vorstellungsrunde gesagt. Da habe Nose mit einer 5 statt einem S, ne? Französische, ja, atmosphärische Progressive Metal Band. Den habe ich zweimal 10 Punkte gegeben schon, ja. Naja. Aber nicht für das letzte, sondern für das vorletzte und das vorvorletzte, glaube ich. Ja, so war das. für die auf jeden Fall. Und sonst müsste ich mal ein bisschen wühlen. Aber die fällt mir spontan an, die Band.
Okay.
Also gibt es.
Hätte ich
nicht gedacht, also, ne?
Ja, krass. Ja. Was musst du ein Album erfüllen, damit du die 10 ziehst? Und ich dachte, ich ziehe so die selten.
Und natürlich, das fällt mir auch ein, die würde ich jetzt auch sofort immer noch ziehen, für The Human Abstract, Digital Veil. Da habe ich auch meine 10 gezogen, damals, 2011.
Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren habe ich mal eine 10 von 10 genau. vergeben.
Damals.
Platz 2 hat tatsächlich keine 10 von 10 gekriegt, hat aber öfter mal eine 9 gekriegt, zweimal um genau zu sein, und ganz viele Achter. Nicht so von Jakob, da war es nur eine 7,5. Wir sprechen von Moto Jesus und Hellbreaker, die am 9. April erschienen ist. Die Band kommt aus Mönchengladbach, aus dem schönen Rheinland, genauso wie Marcel.
Mhm.
Ist 1992 gegründet worden, nicht so wie Marcel. Es ist...
Entschuldigung. Schöner Übergang.
Oh, gut.
Es ist das 7. Album der Band. Die spielen so Heavy Metal, Rock'n'Roll, relativ standardmäßig, sage ich mal. Insgesamt sehr eingängig. Die Produktion wirkt auf mich allerdings ein bisschen zu glatt. Und dadurch muss ich leider sagen, dass die Musik so ein bisschen an mir vorbeizieht, weil da keine Ecken und Kanten sind, die bei mir großartig hängen bleiben würden. Also das Schlagzeug höre ich fast gar nicht, muss ich gestehen. Und alles andere klingt für mich ziemlich weich und ja, glatt trifft es eigentlich ganz gut. Marcel kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus. 9 Punkte.
Ja.
Kennst du die eigentlich?
Ich kenne die nicht persönlich, aber ich habe die jetzt seit ein paar Jahren echt schon verfolgt. Und das war so ein Punkt, ich habe den Titeltrack gehört und an einem Freitagnachmittag, die Stimmung, die war eh gut, ob des vorauskommenden Wochenendes. Und ich bin hier durch die Bude getanzt. Da, Luftgitarre, Headbanging, alles, was dazugehört. Und als ich dann jetzt gesehen habe, dass Moto Jesus wirklich so eine hohe Platzierung in unserem Soundcheck haben, ich habe gejubelt. Ich saß hier echt im Wohnzimmer und habe gesagt, ja, endlich, musste mal sein. Ich freue mich so für die Jungs, weil Hellbreaker einfach das ihr bis dato bestes Album ist. Dreckig, hymnisch, bockstark ohne Ende. Ja, es gibt, wie du sagst, nicht so viele Ecken und Kanten, aber das Album, das macht von der ersten bis zur letzten Sekunde macht so viel Bock. Und allein dieser Mitgröll-Titeltrack, den kann man nicht oft genug hören. Das Album selbst hat so einen gewissen Power-Metal-Touch, sehr, sehr viel Groove, sehr viel Rock'n'Roll, Eier, Cojones, Kopfnicker-Heavy-Metal und ja.
Cojones sind Eier, das war jetzt doppelt.
Aber das waren spanische Eier.
Ja.
Man muss deutsche Eier und spanische
die
Eier.
Wiegen mehr.
Die wiegen mehr. Und die sind spanischer. Und allein so Car Wars, Drive Through Fire oder Dead Rising, also Motor Jupp zeigen sich von ihrer absoluten Schokoladenseite. Ich feiere aber natürlich auch Chris Burks, also den Frontsänger. Er hat halt dieses gewisse Extra in dieser Stimme, diesen Rotz und dieses Herzblut. Und das hört man wirklich vom ersten bis zum letzten Song, dass die Jungs auf die Mucke, die sie gemacht haben, auf Hellbreaker einfach tierisch Bock hatten. Und es ist ein Album, genauso wie The Offspring, es ist das richtige Album zur richtigen Zeit, es ist Partystimmung, es bringt die Leute auf andere Gedanken, es bringt die Leute auf positive Gedanken, auch mal so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen, das Leben zu genießen. Ich hätte allerdings dem Album bei einem etwas kräftigeren Schlagzeugsound eventuell sogar 9,5 Punkte gegeben, also ganz, ganz knapp an der Höchstpunktzahl vorbei. Insofern, Jungs, ihr lieben Rheinländer, für das nächste Album, das Schlagzeug ein bisschen kräftiger und dann wird das schon. Hellbreaker ist ein richtig geiles Album. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Schlagzeug ist das Stichwort für dich, Jakob.
Ja, bin da.
7,5.
Gib ich dir recht, Marcel, sofort. Schlagzeug, hast du recht. Das klingt ein bisschen zu sehr im Hintergrund.
Was hat der Pia gesagt?
Aber du auch gerade.
Ja, aber ich habe dir ja nur zugestimmt. Aber du hast ja das Fass des Schlagzeugs aufgemacht.
Gut. Ja, und
ich habe die Bassdrum aufgemacht.
Ja, also wenn man die Band ein bisschen verfolgt, also ich habe die jetzt ja auch durch verschiedene Soundchecks schon verfolgt, ja, ist es wirklich, glaube ich, ein Album, wo man merkt, dass sie angekommen sind, wo sie hin wollten. Da gebe ich Marcel total recht. Es sind eingängige Songs, treibendes Schlagzeugspiel, auch wenn es ein bisschen zu sehr im Hintergrund gemischt ist, energetisches Riffing und auch wirklich prägnante Vocals, tolle Refrains. Und es hebt sie endlich mal ein bisschen aus dieser ewigen Mittelklasse ab. Ich fand halt immer so, ja, okay, Mutter Jesus kennt man halt, ist ganz nett, aber fällt nicht weiter auf. Und jetzt muss man sagen, doch, jetzt fällt's auf. Auch schon mit dem sehr heißen Artwork. Also es ist ein schönes Album mit einem positiven Vibe, wie ich finde, in dieser Zeit wirklich wichtig. Marcel, absolut, gebe ich dir recht. Drive-Thru Fire, Hellbreaker, Car Wars, dieser Titel alleine, Back to the Bullet, sind alles coole Songs mit einem gewissen Metallica-Vibe, finde ich auch. Aber auch generell einfach einen coolen, ja, Heavy-Rock-Metal-Punk-Vibe. Aber für eine 8 fehlt mir noch ein bisschen das gewisse Etwas, wie bei dir auch, Marcel, ne? Bei dir werden sie dann nur noch eine Note höher, also wenn sie bei 9,5, bei mir sind sie dann halt bei 8, wenn sie noch eine Schippe drauflegen würden. Aber ich muss auch sagen, ist ein ganz cooles Album, ja, das wirklich Laune macht.
Dann sind wir schon ganz oben angelangt.
Sag mal, Pia, wer ist denn auf dem ersten Platz gelandet?
Auf dem ersten Platz sind, oh, da bei dem Album muss man tatsächlich ein bisschen warten, bis es rauskommt. Es sind Artillery mit dem Album X. Das erscheint am 7. Mai. Artillery kommen aus Dänemark. Wir wissen ja, dass Jakob so ein kleines Faible für dänische Bands entwickelt. Ist 1982 gegründet worden. Und X ist das 10. Album, wer hätte es gedacht. Da sind aber komischerweise 11 Tracks drauf. Man weiß auch nicht so genau, warum. The Face of Fear ist 2018 erschienen. Das war das Vorgängeralbum. Und ja, wie ihr vielleicht wisst, Thrash Metal klingt für mich sehr gut. Ich mag Thrash Metal, aber es klingt für mich auch alles sehr ähnlich. Von daher kann ich nicht allzu viel zu diesem Album sagen. Dass sie Thrash Metal lieben, machen sie sehr deutlich mit der Single In Thrash We Trust, die ich mir angehört habe und die ich toll finde. Aber ja, ich bin eher gespannt, was ihr dazu sagt. Marcel hat 8,5 Punkte vergeben. Jakob, bei dir sind es 7,5 Punkte geworden.
Ja, also diese Dänen enttäuschen einfach nie. Also wenn ich es richtig gelesen habe, haben sie einen Verlust gehabt und zwar ist der Gitarrist und Gründungsmitglied Morten Stützer gestorben. Aber dennoch legen sie hier wirklich eine Schippe drauf nochmal. Auf jeden Fall, oder zumindest ist es kein Album, das merklich schlechter oder schwächer ist. Bereits die letzten Alben My Blood von 2011, Penalty by Perception 2016 oder auch The Face of Fear 2018 sind alles richtig super Thrash-Metal-Alben, die man als, ja, ich sag mal, als Megadeth oder auch Heathen-Hörer ja, sehr gut hören kann. Und auch X ist ein Album mit einem Titel, wie du schon gesagt hast, Peter, Thrash in Thrash We Trust, der einfach mal alles sagt. X reiht sich daher in eine Riege mit den Veröffentlichungen von Angelus Apatrida und Necronomicon für das Thrash-Album dieses Jahres. Silver Cross ist mega stark, das ist mein Lieblingssong, der geht richtig schön nach vorne, hat ordentlich Drive, hat nicht diesen typischen Thrash-Beat, aber trotzdem ist es ein super Thrash-Song. Selbst die Halbballade, The Ghost of Me, ist nicht zum Weglaufen und das ist wirklich was Besonderes, finde ich, weil viele Bands versuchen immer wieder mal Halbballaden zu schreiben und die ist aber wirklich auch ganz schön geworden. Ja, von daher kann ich schon verstehen, dass die ersten Platz kriegen, weil wenn ordentlicher Thrash rauskommt, dann geht er bei Power Metal die eigentlich immer gut ab.
Und das Spannende hier, deine 7,5 sind tatsächlich die schlechtesten, aber Marcells 8,5 sind gleichzeitig die besten Punkte. Die Scheibe hat durchweg eigentlich 8,5 abgeräumt, dann eben deine 7,5. Ja, und damit solide sich aufgestellt bei allen Redakteuren, die hier mitgestimmt haben. Marcel, du hast Angelus Apatrida sehr abgefeiert in unserer Trimesterfolge. Kannst du dem zustimmen, was Jakob gerade gesagt hat?
Ja, durchaus. Klar, X ist ganz, ganz typische Marcel-Mucke, aber ich hätte eher mit so einem dritten oder vierten Platz gerechnet. Von daher, große Überraschung für Artillery, für die Dänen. Was du schon gesagt hast, Jakob, das war das erste Album nach dem Tod von Martin Stützer. War ja Gründungsmitglied mit seinem Bruder Michael und dem Schlagzeuger Carsten Nielsen. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass Artillery weitergemacht hat. Oftmals zerbricht ja eine Band nach dem Tod eines Gründungsmitglieds. Aber X ist tolles, modernes Thrash-Metal-Album geworden. Eine sehr gelungene Mischung aus melodischen Aspekten und dieser typischen Thrash-Metal-Wut. Finde es auch noch ein bisschen runder als The Face of Fear von 2018, obwohl ich den Titel und das Artwork, gelinde gesagt, absolut Käse finde. Ich finde es billig. Ne? Aber die Musik ist richtig, richtig gut geworden und mit einem geileren Artwork, wofür Artillery ja auch in der Vergangenheit ab und an bekannt war, oder mit einem geileren Titel hätten sie auch bei mir die 9 Punkte bekommen. Aber das Auge isst ja mit. Und da hat auch ja der Haus- und Hofproduzent Sören Andersen, der seit 2009 eben für Artillery die Regler in der Hand hält, ganze Arbeit geleistet. Melodic Thrash Metal, der sehr, sehr gut ins Ohr geht. In Thrash We Trust hast du schon als Beispiel genannt, Pia. Cooler, vitaler, Middle Thrash, aber auch so das leicht melancholische The Ghost of Me. Mal ein bisschen mehr Gewicht auf Thrash Metal wie in Mors Ontologica, mal melodischer wie in Eternal Night. Generell sind die Songs sehr eindringlich, fast schon einlullend, dass sie sich sehr, sehr tief quasi einnisten. Und es ist gewohnt gute bis sehr gute Artillery-Quali eben. Und ich persönlich freue mich, dass sie ja auf den ersten Platz gekommen sind mit, ja, wie schon anfangs gesagt, mit ganz, 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 ganz typischer Marcel-Mucke.
Herzlichen Glückwunsch nach Dänemark. Ich bin jetzt ganz gespannt, Marcel, was denn so dein besonderes Artwork ist. Denn es ist ja schon so weit, wir klettern nach unten. Oh. Wir haben jetzt 4 Alben, über die wir sprechen, denn Platz 21 ist doppelt belegt. Dann eben noch die beiden letzten, die 23 und die 24. Wir fangen an mit Platz 21, Minas Morgul, mit dem Album Heimkehr, das am 23. April erscheint. Ja, es ist eine deutsche Pagan-Metal-Band, 1997 gegründet. Seit 2018 ist da ein recht prominenter Sänger, nämlich Rob Sedan von Equilibrium. Und er ist erstmalig dann auf diesem Album auch auf Platte zu hören. Ja, das 7. Album der Band, 10 Titel, 45 Minuten. Marcel 8 Punkte, Jakob 7 Punkte. Es ist übrigens fast durchweg so, dass Marcel bessere Punkte bei den Letztplatzierten gelassen hat als Jakob, sonst ist es immer umgedreht.
Ich fand jetzt aber auch die Letztplatzierten, wenn ich so auf die Liste gucke, was jetzt gleich noch kommt, echt nicht schlecht. Bei 2 so solides Mittelfeld, aber jetzt beispielsweise Minas Morgul mit Heimkehr, das war ein echt gutes Album. Darf ich anfangen?
Ja, du bist ja schon dabei.
Wir haben tollen melodischen Pagan Black Metal, der sehr, sehr gut ins Ohr geht und auch gewisse Aha-Momente hat. Und ich finde Robse passt mit seiner Stimme sehr, sehr gut, hat eine sehr keifende Stimme mit Ausdruck und Nachhall. Und Heimkehr ist auch aufgrund dieser Stimme ein Album mit einer sehr, sehr dichten Atmosphäre, in die man eintauchen kann, eine sehr coole und düstere Aura. Songs wie Totenschiff, die eher so ein bisschen in die Melodeath-Richtung gehen, aber auch Heimkehr, Niedergang oder Teufel sind allesamt Songs, die eine sehr, sehr dichte Atmosphäre, eine tolle Atmosphäre erzeugen und auch sehr gut zu diesem sehr, sehr mächtigen Artwork passen. Wir haben coolen Black Metal mit dem ein oder anderen Licht am Horizont, wie eben auch das Artwork dann es zeigt. Mir gefällt Heimkehr sehr gut.
Wir haben hier Black Metal mit deutschen Texten. Es wird viel gearbeitet mit Figuren und Textzeilen aus Herr der Ringe. Es gefällt mir musikalisch ganz gut. Es ist atmosphärisch ein sehr dichtes Album und Black Metal kann mich meistens über Atmosphäre in Kombination mit einer ordentlichen Produktion packen, die hier auch gegeben ist. Textlich ist es allerdings nicht sehr überzeugend. Das ist meistens sehr platt, finde ich. Weltenfall, hat Marcel schon erwähnt, ist ein ganz interessanter Song. Der geht ein bisschen mehr fast in die Post-Black-Metal-Richtung, könnte man sagen. Totenschiff hat einen treibenden Groove. Auch rhythmisch wird hier variiert auf dem Album. Aber generell muss ich sagen, ich bin wenn ich Black-Metal sage, dann höre ich eigentlich eher so Immortal oder Dimmu Borgir, ne? Also ich bin jetzt nicht so der Black-Metal-Experte eigentlich. Aber ich muss sagen, dass dieses Album wirklich in Ordnung ist. Also schöner, atmosphärischer Black Metal, gut produziert, keine Kellerproduktion. Kann man auf jeden Fall hören, finde ich.
Ich gucke gerade, warum das Album so weit unten gelandet ist. Es hat tatsächlich von Walter 3 Punkte gekriegt.
Ja, kriegt eine Abmahnung.
Und von Raphael 4,5. Sonst hat das Album eigentlich ganz solide Noten gekriegt.
Mhm. Ja, solide ist es auch, ja.
Was sagst du denn zum Artwork, mein lieber Jakob? Es ist aber nicht mein liebstes.
Ich finde, das Artwork greift die Atmosphäre gut auf. Ne? Dieses kühle, dunkle, mystische. Ich finde, das ist schon wirklich ein stimmiges Artwork. Mhm.
Der zweite drittletzte und somit 21. Platz geht an Heavy Feather mit dem Album Mountain of Sugar vom 9. April. Die Band kommt aus Schweden und das ist das zweite Album, das sie rausgebracht haben. Es geht so in Richtung Psychedelic Rock, also es ist sehr groovig. Man kriegt durch die Vocals auch so ein bisschen Soul-Charakter da mit rein. Also ja, ist eigentlich eine ganz spannende Platte. Wahrscheinlich geht's überspannend, aber nicht hinaus, wenn man das auf Albumlänge hört. Denn von Marcel gab es 6 Punkte, von Jakob gab es 6,5. Jakob.
Ja, also erstmal muss ich sagen, es ist ein cooler Bandname, ne? Heavy Feather finde ich cool irgendwie. Aber eigentlich reicht es bei dieser Band zu sagen, Folgendes, wer Bluespilz mag, sollte hier hineinhören.
Ich dachte, sollte weiter Bluespilz hören.
Ja, also es ist schon fast ein bisschen zu sehr abgekupfert, ne? Also wenn man das ganz kritisch sieht, ne? Also es ist wirklich sehr ähnlich. Es kommt aber nicht ganz an die Bluespilz ran. Es ist aber ein schönes Album und für lange Autofahrten kann ich es mir vorstellen. Am besten natürlich im Cabrio laut aufdrehen. Es vermittelt ein schönes Lebensgefühl. Mountain of Sugar ist ein ganz schöner Song. Aber auf Albumlänge, ja, ist es halt dann auch ein bisschen zu wenig heavy. Ich mag es ein bisschen krachender, habe ich ja schon mal gesagt. Und könnten gerne ein bisschen eigenständiger sein, finde ich noch. Viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Sängerin, die Heavy Feather da in ihren Reihen haben, die den Songs auch Farbe und Seele verleiht. Aber mir persönlich gibt der Bluesrock recht wenig. Geht eben komplett, wie du schon gesagt hast, in die Bluespilz-Richtung und ich mag Bluespilz halt nicht. Die Songs, die laden ein, einzutauchen, aber ich schaffe sinngemäß diesen Sprung vom Beckenrand einfach nicht. Das hätte mir vielleicht in den 1970ern wesentlich besser gefallen, aber ich kann dieser Retro-Rock-Welle verhältnismäßig wenig abgewinnen mit Bands wie Kadaver oder The Vintage Caravan oder Orchid.
Stopp! The Vintage Caravan haben wir auch hier im Soundcheck. Über die sprechen wir eigentlich nicht, ich weiß. Ich finde aber überraschend, die sind wirklich sehr wenig Vintage. Die sind ziemlich modern. Das Album hat mir ziemlich gefallen. Rede weiter.
Bei Heavy Feather, da fehlt mir auch genauso wie bei dir so ein bisschen der Punch, die interessanten Ecken und Kanten, an denen ich mich so ein bisschen festklammern und festhalten kann. Ist handwerklich gut gemachter Rock, aber hat für mich so ein bisschen Jam-Session-Charakter. Mhm. Und insofern 6 Punkte. Und The Vintage Caravan hat aber auch nur 6 Punkte von mir gekriegt.
Mhm. Macht ja dann Sinn. Von Pagan Metal mit Minas Morgul über Blues Rock mit Heavy Feather kommen wir jetzt zum nächsten Break, nämlich zum Hardcore aus den USA mit Capra auf Platz 23 an dem Album In Transmission, das am 23. April erscheint. Es ist hier tatsächlich das Debütalbum der Band. 11 Tracks sind drauf. Die Combo wurde 2016 gegründet. Und die Aufnahmen zu dem Album wurden ein bisschen von der Pandemie beeinträchtigt. Die meisten Songs sind schon im Dezember 2019 fertig aufgenommen gewesen. Aber der Rest, also 3 übrig gebliebene Songs, mussten dann von den MusikerInnen einzeln aufgenommen werden. Marcel hat 8 Punkte gegeben. Jakob hat 7 Punkte gegeben. Marcel, was können denn Capra?
Ich kann verstehen, dass es einigen nicht gefällt, aber mir gefällt's. In Transmission ist ein richtig gewaltiges Album, heftiger Hardcore mit einem metallischen Einschlag und auch einer ordentlichen Note Punk. Ab und an für ein Debüt auch noch ein bisschen zu unausgereift und da kommt mir ab und zu auch mal vor, dass die Musiker einfach zu vieles Guten wollen. Aber im Grunde haben wir eine gesunde Portion Aggressivität und Spielwitz. Dauert auch nur eine knappe halbe Stunde, darum ist das Album auch sehr kurzweilig. Und die Frau am Mikro shoutet auch richtig, richtig gut. Die Dame heißt Crow Lotus und klingt recht angesäuert und gibt dem Ganzen auch irgendwie so eine sehr, sehr höchst interessante Note. Ich bin jetzt kein Experte in Sachen Hardcore-Punk, allerdings hat mich Capra so ein bisschen an The Dillinger Escape Plan und Misery Signals erinnert. Und ich kann mir vorstellen, dass das künftige Album, wenn sie dann ein bisschen ausgereifter und nicht mehr dezent unkoordiniert sind, auch ähnlich einschlagen werden. Und Capra hatten für mich in diesem Soundcheck echt einen Überraschungseffekt. Ich fand die gut. Und laut deiner Note, Jakob, fandest du die jetzt auch nicht so schlecht.
Nee, ich darf ja auch das Review dazu schreiben. Es ist auch nicht schlecht. Ich finde, wie du auch gesagt hast, die Crow Lotus gibt dem Ganzen eine sehr interessante Note. Und die wollten ja mit dem Album eine Hommage an den Punk und Hardcore der 90er bis 2000 schreiben. Ne? Das haben sie auch geschafft, finde ich. Wobei es auch, finde ich, wirklich ein bisschen mehr noch in die, Metal, bisschen mehr Post-Metal-Richtung auch geht. Hat dissonantes Riffing, turbulentes Drumming, Aber es ist sehr ruhelos und ich finde auch, wie soll ich sagen, die Grundzutaten sind lecker, aber es wird sehr wenig variiert. Die Songs gingen auch ineinander über, also es gibt kaum Atempausen und auf Albumlänge ist das irgendwie noch sehr zu sehr ein Brei so, wo ich denke, ja, da könnten sie noch mal ein bisschen mehr, sich fokussieren auf bestimmte Stile, ne, oder auf bestimmte Einflüsse, wie du auch gesagt hast, ne, es wirkt so, als ob sie noch ein bisschen zu viel wollen irgendwie. Aber man merkt wirklich, dass sie was ganz Großes kommen könnte oder auf jeden Fall eine Band, die noch, ja, von der man noch viel hören könnte. Und sollte man auf jeden Fall anhören. Finde ich schade, dass sie so weit unten sind. Total ungerechtfertigt. Aber es ist ja leider manchmal so, dass Bands, die ein bisschen riskieren, gerne mal, ja, weiter hinten auftauchen.
Und in diesem Fall auch mit, ja, mit einer 4, mit 2x 5,5, einer 6, 6,5. Ja, also so richtig abgrundtief schlecht bewertet wurden sie nicht. Jakob wird mir zustimmen, dass eine 4 ja keine schlechte Note ist. Gut, machen wir mit dem Schlusslicht weiter. Mit Platz 24. Das sind Wolf Chant mit Omega Bestia, das am 9. April erschienen ist. Wir sind hier jetzt ausnahmsweise mal wieder bei einer Musikrichtung, die wir schon hatten, nämlich dem Pagan Metal. Wolf Chant ist eine deutsche Band, 2003 gegründet, haben Texte teilweise auf Deutsch, teilweise auf Englisch. Und es ist das 7. Album der Band. Ich muss sagen, dass mich die Vocals ziemlich an typische deutsche Rockbands erinnert haben und mich würde mal interessieren, ob ihr dem zustimmt. Marcel, bei dir sind es 8 Punkte geworden. Ich bin mir auch fast sicher, dass das Artwork ist, von dem du gesprochen hast. Auch nicht? Okay. Er spannt mich auf die Folter. Jakob, bei dir sind es 6 Punkte. Jakob, fang doch mal an. Dann enden wir mit was Schönem.
Ja, also wenn man das Album anwirft, kommt einem erstmal ein Sound entgegen, der ehrlich gesagt ein bisschen zum Weglaufen ist. Aber ich finde das ganz merkwürdig, man gewöhnt sich daran. Also bei einigen Alben, die halt wirklich einen schlimmen Sound haben, da ist das, finde ich, so, da gewöhnt man sich auch nicht richtig dran. Aber hier ist es so, irgendwann versteht man irgendwie, was die machen wollten. Aber am Anfang denkt man, eieiei, das Schlagzeug ist ziemlich sicher programmiert. Will ich mich jetzt nicht festnageln darauf, könnte ich mir aber vorstellen. Das klingt halt sehr, ja, statisch, tot. Ist ein bisschen schade. Ich mache es kurz. Ich finde, die Gitarren-Soli retten das Album. Die sind sehr geschmackvoll. Die sind mal begleitend, mal im Vordergrund. Technisch sind die teils anspruchsvoll. Textlich ist es aber sehr simpel. Die Stimmfarbe mag ich nicht so sehr. Vielleicht ist das Pia, was du meinst, dass sie dich so an deutsche Rockbands erinnern. Die Melodien, finde ich, sind irgendwie schon 100-mal gehört. Am besten funktioniert noch der Geist und die Dunkelheit mit schönen Verweisen auf Melodic Death Metal. Sonst ist es für mich ein sehr, sehr durchschnittliches Album einfach. Das hört der Marcel aber anders.
Ja, tatsächlich. Aber wenn ich so mal den Monat Revue passieren lasse, dann war das echt ein Monat, wo die Artworks teilweise wirklich herausragend waren. Genauso wie im Fall von Omega Bestia. Ich hatte vor einigen Monaten auch schon mal in Bloodwinter gehört, in den unmittelbaren Vorgänger. Und ich finde, Omega Bestia ist noch ein bisschen ausgereifter und griffiger als Bloodwinter, weil es ein bisschen härter ist, die Keyboard-Momente wurden ein bisschen zurückgefahren und die Refrains sind auch eingängiger geworden. Und da singt ja auch der Michael von Rebellion und ich mag die Stimme von ihm. Da hat es mir irgendwie angetan und gerade dieser Wechsel zwischen beiden Sängern funktioniert auch. Und dieser catchige Melodeath mit Pagan-Metal gemischt und sehr, sehr viel Epik. Die Keyboard-Arrangements, die werden bedacht eingesetzt und der Wechsel zwischen deutschen und englischen Texten, der funktioniert einigermaßen gut. Wobei mir immer noch die Englischen ein bisschen mehr zu sagen als die Deutschen. Die wirken so ab und an vielleicht ein bisschen, ich will nicht befremdlich sagen, aber es kommen doch sehr, sehr deutliche Parallelen zu Equilibrium oder Vag auf, die ein bisschen offensichtlich sind. Aber trotzdem oder genau deswegen gibt dieses ganze Konstrukt dem Album ein sehr, sehr rundes, gelungenes Bild. Ich mag es sehr gerne. Es passt momentan zu dem, was ich super gerne höre. Und das ist eben dieser catchige Melodeath, Pagan Metal, Epic und passt, wie gesagt, auch hervorragend zum Artwork. Und Omega Bestia werde ich mir auch auf jeden Fall original holen. Alleine ob des Artworks. Aber auch die Musik, die ist toll. wirklich gut. Ihr bis dato, wie ich finde, bestes Album. Auf jeden Fall noch einen Schritt weiter als Bloodwinter vor einigen Jahren.
Das sieht vor allem einer aus unserem Team anders, nämlich Walter. Der hat 3 Punkte vergeben und somit die schlechteste Note im gesamten Soundcheck für Wolfchant. Damit sind wir mit den vorderen und hinteren Platzierungen durch. Man muss jetzt dazu sagen, in diesem Soundcheck ist auch eine Band gewesen, die immer mal wieder in diesem Podcast erwähnt wird, nämlich Gojira mit dem Album Fortitude. Die sind auf dem 7. Platz gelandet. Das Album erscheint am 30. April. Und man könnte jetzt erwarten, dass wir jetzt noch ausführlichst über dieses Album sprechen, aber das ist nicht so. Bis wir das tun, müsst ihr noch ein bisschen warten, denn wir planen da noch ein bisschen was zu diesem Album. Also bleibt gespannt. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, stellt sicher, dass ihr uns abonniert habt und freut euch auf, ja, was ganz, ganz Schönes, was wir da noch aushacken.
Da haben wir was für euch.
Mhm. Marcel, ist dein Artwork des Jahres, des bisherigen Teil des Soundchecks gewesen?
Ja, in der Tat. Und es ist, glaube ich, im soliden Mittelfeld gelandet. Wir haben Black Speed Metal, also auch typische Marcel-Mucke. Und das Artwork stammt von dem Album Cursed by the Kingdom von Bewitcher. Googelt es gerne mal. Wir haben dabei ein Gemälde, das wohl die Apokalypse darstellen soll, mit einer fliegenden Sensefrau, auch mit Sonnenfinsternis. Und ich habe mich irgendwie in dieses Artwork total verschossen. Ich konnte darin eintauchen. Ich habe es minutenlang nicht aus den Augen verloren. Es hat mich komplett in seinen Bann gezogen. Ich fand es hochinteressant. Passt auch sehr gut zu diesem sehr, sehr schwarzen Speed Metal, was die Jungs von Bewitcher da aufs Parkett legen. Und insofern, ja, zumindest gibt's den Schönheitspreis für Cursed by the Kingdom und für die Sensenfrau.
Mir fällt gerade auf, Marcel, du magst so Rot- und Gelbtöne sehr gerne.
Weil wir in dem letzten Soundcheck schon die Septagon besprochen haben, ne?
Ja, zum Beispiel, also alle Artworks oder viele von den Artworks, die du besonders schön findest, haben so diese Rot- und Gelbtöne. Und ich habe heute tatsächlich auch mal nochmal drüber nachgedacht, was ich noch für schöne Cover-Artworks kenne, was mir so einfällt. Und bin bei dem Debütalbum von Quälertag gelandet. Und das ist ja auch sehr grün und ein bisschen blau. Und ich mag tatsächlich so grün-blaue Cover-Artworks lieber.
Aber ich mochte ja auch Heimkehr von Minas Morgul. Das hat ja auch mit Gelb und Rot gar nichts zu tun, sondern war, wie Jakob ja vorhin schon gesagt hat, sehr, sehr kalt und mächtig und dunkel. Und es muss halt einfach irgendwie die Atmosphäre des Albums widerspiegeln. Und das passt eben bei Heimkehr, das passt bei Bewitcher, passt es hervorragend. Das muss mich irgendwie so ein bisschen in den Bann ziehen. Ich bin dann vielleicht noch ein bisschen altmodisch, der die Platten, wenn er die Musik oder die Band noch überhaupt nicht kennen würde, dann erstmal nach dem Optischen bestimmt. Wenn es mir dann gefällt, kaufe ich mir die Platte und freue mich dann natürlich doppelt und dreifach, wenn es wirklich geile Musik ist.
Es gibt so ein schönes Meme, da sieht man, also ist halt bei der einen Person drauf geschrieben, glaube ich, wenn ich es richtig wiedergebe, schöne Metal-Cover-Artworks. Und dann stellt der eben die Frage, do you trust me? Und dann eben die andere Person, with every cell of my heart.
Oh ja.
Und ja, viele Alben wurden wahrscheinlich wegen des Artworks gekauft, im Metal-Bereich speziell.
Und im Urlaub.
Und im Urlaub.
Ja. Hört man.
So, ihr habt beide noch was mitgebracht. Jakob, du hast was mitgebracht, wo ich auch schon reingehört habe und was mir auch sehr gut gefällt. Erzähl mal ein bisschen was zu Liquid Tension Experiment LTE3.
Danke, ja. Ist das gar nicht zu oldschool für dich, Pia? Oldschool Prog?
Es ist ja instrumental.
Ja.
Und ich mag so verprockte instrumentale Sachen tatsächlich sehr gerne. Ich kann die jetzt nicht ständig hören und ich würde auch nicht sagen, ja, super geil, ich muss jetzt sämtliche Alben haben und auf 30 Konzerte von denen gehen oder so. Also das ist so stimmungsabhängig, aber gerade bei langen Autofahrten mag ich das gerne. Oder die haben mich auch letztens beim Einkaufen gerettet, als ich überhaupt keinen Bock hatte und es voll war ohne Ende und Einkaufen ist ja gerade sowieso eine Qual. Da dachte ich so, okay, Kopfhörer rein, Liquid Tension Experiment an, läuft.
Ja, das kann man gut machen. Ja, also auch über dieses Album und die Band habe ich ja auch schon in unserer Rückblicksfolge gesprochen. Liquid Tension Experiment, meine Güte, dass die nochmal was rausbringen. Ich habe gesehen, dass die einen Sticker auf dem Album haben. Da steht drauf, übersetzt steht da drauf quasi so, also sinngemäß die meistgefragte Reunion aller Zeiten oder überhaupt oder so in die Richtung. Ich glaube, da ist sogar durchaus was dran. Also, das sind ja 3/5 Dream Theater. Es sind John Petrucci an der Gitarre dabei. Immer noch bei Dream Theater. Jordan Rudess, Keyboarder von Dream Theater. Mike Portnoy, ehemaliger Schlagzeuger von Dream Theater, mittlerweile schon seit über 10 Jahren, nicht mehr bei Dream Theater. Und Tony Levin am Bass von nicht Dream Theater, sondern Tony Levin und Peter Gabriel, also wirklich aus einer ganz anderen Ecke. Und was die hier gemacht haben, ist einfach geiler Fanservice. Nach 22 Jahren nochmal ein Album zu machen, ist einfach richtig toll. Und die haben gesagt, es hat sich angefühlt, als ob sie quasi da angeknüpft haben, wo sie aufgehört haben. Und das hört man dem Album auch an. Es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Album, das, ich sag mal, auf jeden Fall allen Dream Theater-Fans gefallen wird. Es kommt wirklich ein bisschen die alte Nostalgie hoch, als Portnoy, Petrucci und Rudess noch zusammengespielt haben, weil so klingen einfach nur die drei und dann noch mit diesem prägnanten Bassspiel von Tony Levin. Das bereitet einfach ganz viel Spaß und sie haben 8 Songs auf dem Album. Auf dem limitierten Edition ist noch eine Bonus-CD mit nochmal 5 Jam-Songs. Die kenne ich leider nicht. Die werde ich mir aber definitiv holen, weil ich weiß, dass die Jams von Songs von denen einfach auch richtig geil sind, weil das klasse Musiker sind, ne? Ja, also wer die ersten Alben von Liquid Tension Experiment mochte, das erste, also sie heißen ja LTI 1 und 2 einfach von 98 und 99, der wird auch das Album Nummer 3 lieben und schätzen. Ich muss aber auch ein bisschen kritisch sagen, mir fehlt so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, der Spirit zu der ersten Alben, ne? Daran kommen sie vielleicht noch nicht ran. Vielleicht war da doch einfach zu lange Zeit dazwischen, aber es ist jetzt nicht zum Beispiel ein Paradigm Shift oder Acid Rain drauf. Ja, das sind die Hits der ersten beiden Alben, die Hits, sofern man bei instrumentalen Prog überhaupt von Hit sprechen kann. Auf jeden Fall sind die in der Prog-Szene bekannt, diese Songs und die Alben. Also so ein Song findet sich da nicht drauf, auch nicht mit Hypersonic, dem Opener, obwohl sie mit Hypersonic genauso einen Song schreiben wollten. Es ist ein, wie der Titel sagt, 8 Minuten irre Power und instrumentale Kraft. Macht viel Spaß, wirkt aber ein bisschen forciert, finde ich fast. Richtig los geht das Album für mich tatsächlich erst gegen Ende, wobei man mittendrin auch noch sagen muss, ist Passage of Time, haben sie auch veröffentlicht schon den Song. Der ist auch richtig schön. Und am Ende spielen sie I'm a Rhapsody in Blue. Das ist ein Cover von George Gershwin. Also das ist ein Broadway-Klassiker, dieser Song eigentlich. Und den interpretieren sie auf ihre eigene Art. Das haben sie schon mal gemacht 2008, als sie Konzerte gespielt haben. Und das machen sie jetzt auf Platte. Und das ist ein richtig cooler Song. Da steht ihnen richtig gut, haben sie richtig geil interpretiert. Und dann gibt's noch mit Key to the Imagination 13 Minuten absolute Göttermusik zum Schluss. Großartig. Zwischendrin gibt's auch mal Songs, wo ich denke, das hätten sie unbedingt machen müssen. Zum Beispiel Chris and Kevin's Amazing Odyssey heißt das. Das ist eine Hommage an das erste Album. Da gibt's auch einen Song, der heißt Chris and Kevin's Excellent Adventure. Also sehr ähnlicher Titel. Und es ist ein Bass-Schlagzeug-Song, wo die beide improvisieren. Und wer war das auf dem ersten Album noch? Ein richtig cooler Groove, richtig coole Bass- und Schlagzeug-Licks. Ist das hier ein bisschen, ein bisschen zu einfach, finde ich. Wie gesagt, es ist wirklich ein ganz tolles Album der Fans dieser Musiker und von Dream Theater insbesondere einfach gefallen wird, bin mir ganz sicher. Und ich bin wirklich dankbar, dass sie das gemacht haben und ohne Corona hätten sie das Album nicht gemacht, weil die Terminkalender das nicht hergegeben hätten. Von daher ist das ein positiver Effekt gewesen. Gibt's auch.
Ja, den einen oder anderen gibt es auch, das stimmt. Marcel, Pike's Edge mit dem Album Hope.
Genau, das habe ich euch mitgebracht. Die Jungs kommen aus München, das ist das dritte Album um die Band von Frontmann Pike. Und wir haben eine recht abwechslungsreiche Mischung aus Groove Metal, Thrash Metal, Heavy Rock und in Kombination, ihr könnt es euch denken, mit einem sehr, sehr geilen Artwork. Wir haben einen Sonnenuntergang in einer Großstadt und viele anzugbekleidete Herren rennen vor der großen Hand weg, die aus dem Himmel in diese Stadt ragt. an den Fingern hängen dann die Fäden, die dann zu den jeweiligen Anzugträgern dann passt. Und dazu dann eben der Titel Hope, wie ich finde, sehr vieldeutig in dieser Hinsicht. Und ich fand das Debüt Nameless, fand ich ordentlich. Dann kam 2016 All of Our Beauty heraus, das fand ich stark. Und jetzt Hope ist nochmal einen Schritt drüber. Und wir haben Pike, wie gesagt, der Sänger, der mich so ein bisschen an Hardcore-Sänger erinnert. Dazu dann wirklich kräftige Gitarrenwände, durch und durch sehr, sehr hymnische Refrains. Dazu dann eben auch das passende Artwork. Und wir haben aber nicht nur Songs, die überwiegend so ein bisschen offensiv sind, sondern auch wehmütige Songs wie Broken Inside oder Last Letter, die, denke ich mal, zusammen mit Near You oder The Day After, was vielleicht so ein bisschen verträumter ist, oder The Sound and the Fury, was ein bisschen heftiger ist, haben wir Songs, die einfach diesen Sound von Pike's Edge im Jahr 2021 sehr, sehr gut repräsentieren. Das Album ist auch, wie ich finde, ordentlich druckvoll produziert. Ich hatte auch vor einigen Tagen ein Interview mit Pike, was eigentlich jetzt auch in den nächsten Tagen online stehen wird. Und insofern kann ich eigentlich jedem, der sehr viel Wert auf Songwriting legt, sehr viel Wert auf einen bunten Genre-Mix legt und der auch vielleicht mal ein paar kräftige Gitarren haben möchte, kann ich Hope von den Jungs von Pike's Edge wärmstens ans Herz legen.
Klingt auf jeden Fall spannend. Ich habe tatsächlich nichts spezifisch gehört. Ich habe ja in der März-Soundcheck-Folge auch einen Monolog gehalten zu gleich drei Alben, glaube ich, über die ich da gesprochen habe. Es gibt aber ein paar Releases, auf die ich noch aufmerksam machen möchte. Und das erste ist erschienen am 16. April von August Burns Red, die Guardian Sessions. Das ist eine EP und Guardians ist eben das letzte Album, das August Burns Red veröffentlicht haben. Die haben das schon bei The Phantom Anthem so gemacht, dass sie dann nochmal so eine Session-EP rausgebracht haben. Das ist immer ganz spannend. Also auf dieser EP ist zum Beispiel das bereits veröffentlichte Standing in the Storm drauf und auch Icarus und Coverversion und zwar von Chop Suey und von dem Westworld Soundtrack. Diese Session-EPs werden aber auch genutzt, um nochmal Neuinterpretationen von Albumsongs rauszubringen. Und in diesem Fall haben sie sich nochmal Paramount und Extinct by Instinct gewidmet. Und recht untypisch für August Burns Red bei Icarus gibt es Klagesang von Bassisten der Band von Dustin Davidson. Dann ein Release, über das wir schon mal kurz gesprochen haben. 23. April, Bodom After Midnight, bringen die Paint the Sky with Blood EP raus. Das ist ja das letzte Werk, das noch mit Gitarre und Gesang von Alexi Laiho von Ex-Children of Bodom erscheinen wird. Dann am 1. Mai von King's Winter, die Edge of Existence. Da können wir schon mal ankündigen, da machen wir auch was zu. Das ist nämlich die Band unseres Mischers, Tobias Daas, und seiner Frau Jule Daas. Und ja, wir haben schon mal ein bisschen reingehört.
Wird finden wir gut.
Ein schönes Album und eine schöne Folge, denke ich, die wir da noch machen. Und das Letzte, worauf ich hinweisen möchte, wäre das am 1. April veröffentlicht worden. Ich hätte das grandios als April-Scherz abgetan, diese Ankündigung. Und zwar haben Eskimo Callboy gesagt, dass sie am 21. Mai eine MMXX Hyper Hyper Edition rausbringen. MMXX ist die EP, die sie letztes Jahr veröffentlicht haben, um ihren neuen Clean Vocalist Nico Salach vorzustellen. Und ja, sie bringen diese EP jetzt einfach nochmal raus, aber eben als Hyper-Hyper-Edition, das heißt mit 8 verschiedenen Versionen dieses Songs. Und das sind nicht 8 verschiedene Versionen, die sie selbst gemacht haben, sondern natürlich die Originalversion. Dann gibt's aber eine von Saltatio Mortis, eine featuring The Boss Hoss, eine von den 257ern, einen Remix von Gestört aber geil, eine Version von We Butter the Bread with Butter und von Axel One. Und worauf ich mich am meisten freue, was ich am spannendsten finde und was so am meisten in mir heraufbeschworen hat, das könnte auch ein super geiler April-Scherz sein. Eine Version featuring Sascha. Dem Sascha. Ganz genau dem.
Also dann hätten die als 9. Song wirklich auch Hyper Hyper von Scooter covern können.
Ja, eigentlich schon.
Als,
ne?
Richtigen Gag.
Vielleicht kommt das ja noch so als Hidden Bonus-Track.
Das wäre großartig.
Ja, auf jeden Fall, ja, freue ich mich sehr auf dieses spezielle Release mit den vielen Versionen. Und April-Scherz ist, glaube ich, noch ein Stichwort für dich, Marcel.
Ja, ich hatte am 1. April hatte ich unfassbar viel Freude, als ich auf Metal Archives war, auf unserer Metal-Datenbank. Und die Damen und Herren haben sich wirklich diese unfassbar große Mühe gemacht und haben sämtliche Bandbilder von diesen Hunderttausenden an Rock- und Metal-Bands haben sie ausgetauscht und gegen Katzenbilder ersetzt für einen Tag. Und das war die mit Abstand schönste, lustigste und wie ich finde auch einfallsreichste Idee, die man je oder die ich jemals zum 1. April irgendwie mitbekommen habe. Von daher ein ganz großes Kompliment auch nochmal an dieser Stelle an die Jungs und Mädels von Metal Archives. Das war absolut großartig und hat mir wirklich den 1. April sehr versüßt. Und auf eine Sache wollte ich noch hinweisen.
Warte. Es waren ja nicht nur Katzenbilder, also es waren nicht nur einfach Katzenbilder, sondern diese Bilder haben auch in den allermeisten Fällen ziemlich gut zur Band gepasst.
Mhm. Wer jetzt beispielsweise das Motorhead-Artwork von Ace of Spades im Kopf hat, dann haben die, dann hat Metal Archives einfach drei weiße Kitten in eine Wüstenlandschaft dann eben gesetzt, genauso wie eben die drei von Motorhead anpositioniert waren und haben das dann eben abfotografiert. Das war großartig. Ich hatte so viel Freude, dann einfach auf doof dann, ja, die entsprechenden Bandpicks dann mal nachzugucken, genau. Es hat sehr, sehr große Freude gemacht. War schön.
Du wolltest gerade noch was anderes sagen?
Genau. Und zwar, ja, ich habe es natürlich am 1. April für einen schlechten April-Scherz gehalten, nämlich die Monster Rocker von Lordi. Die haben am 1. April, haben sie, ich glaube, 4 Alben angekündigt. Man hätte natürlich munkeln können, ja, 4 Alben, 1. April, die im Oktober rauskommen. Ja, es war auch ein April-Scherz. Es werden nämlich tatsächlich 7 Alben, die Lordi im Oktober zumindest vorhaben herauszubringen. Und da bin ich persönlich, ich weiß nicht, ob ich komplett überfordert bin oder nur ein bisschen überfordert, aber es wird auf jeden Fall ein Lordi-reicher Herbst. Mal gucken, ob er auch golden wird.
Ich hoffe, wir nehmen nicht alle in Soundcheck auf.
Das wäre ein cooler April-Scherz, aber ich glaube, da wird sich Peter nicht drauf einlassen. Im Oktober. Ja.
Dann sind wir so gut wie durch. Kommt natürlich noch, was immer kommt. Unsere Lieblingslieder. Marcel, was ist deins?
Gestern haben die Jungs ihr Titelbild auf Facebook verändert, obwohl sie sich schon aufgelöst haben, beziehungsweise die Band auf Eis gelegt haben. Die Rede ist von 3 Inches of Blood. Und da kam sofort The Goat Rider's Horde in den Sinn. Wacken 2008, es war absolut geil. Jakob, was ist deins?
Ja, viel und her überlegt. Ich habe jetzt heute einen Post von Dino Casares gesehen, der Gitarrist von Fear Factory, dass das neue Album rauskommt, einen Namen hat, Aggression Continuum, und der neue Song Disruptor am 16.04. Und deshalb nehme ich einfach einen Fear Factory Song, und zwar einen relativ neuen Soul Hacker.
Oh, gut.
Wenn ihr jetzt alle die Geschichten zu eurem Lieblingslied rausholt, dann mache ich das auch. Immanence haben schon vor einer ganzen Weile, ich glaube vor 8 Monaten oder so, eine Studio-Session gemacht und da Songs eben live im Studio praktisch gespielt und das veröffentlicht. Das wiederum hat jetzt aber A Rising Empire auf dem eigenen YouTube-Kanal nochmal gepostet. Deswegen ist es nochmal ziemlich hochgegangen und dadurch ist mir der Song Saturated Soul von Immanence nochmal, ja, ins Gedächtnis gerufen worden. Ein sehr geiler Song, den ich seitdem immer öfter mal wieder auflege.
Dann muss ich dann aber auch mal reinhören.
Das war's schon wieder mit dem April-Soundcheck.
Oh. Oh. Leider.
Nochmal.
Wollen wir über die anderen 20 Alben, 15 auch noch sprechen?
Okay, los.
Nein, das wäre zu viel des Guten. Das würde sich kein Mensch anhören. Das wären wahrscheinlich 5 Stunden mindestens.
Ja. Würde hinkommen, ja.
Ungefähr. Insofern freuen wir uns lieber auf das, was wir gerade schon angekündigt haben, was so noch im April kommt. Und ja, im Mai kommt auch die eine oder andere schöne Folge. Unter anderem dann natürlich auch wieder ein Soundcheck. Bis dahin, viel Spaß jetzt beim Reinhören in die Releases, die schon veröffentlicht wurden, die ihr jetzt eben spannend fandet. Und wir hören uns. Bye, bye.
Tschüss. Adieu.